Hörkombinat Politik.
Es kombinieren Dominik Dussek und Elvira Isenring.
Heute ungebremst. Wie geht die Schweiz, wie geht der Kanton Zürich mit UberfahrerInnen um? Fragt sich Zürich.ch.
Bolt Elektrotrottis stehen und liegen mittlerweile in jeder Schweizer Stadt herum. Doch das estnische Unternehmen Bolt ist mehr als nur ein E-Scooter-Anbieter. Wie Uber bietet auch Bolt Fahrdienste an und kämpft aggressiv um Marktanteile. Während sich die Konzerne einen erbitterten Preiskampf liefern, sinken die Löhne von TaxifahrerInnen dramatisch. Jubeln hingegen können die AktionärInnen und CEOs. Dara Khosrowshahi heißt der CEO von Uber. Er erhielt 2024 eine Gesamtvergütung von 39,4 Millionen US-Dollar, hauptsächlich in Form von Aktien- und Optionsprämien. Das berichtet The Street.com, eine Webseite für Finanznachrichten und Finanzkompetenz. Fast alle Mitarbeitenden bei Uber, von der Softwareentwicklerin bis zum Callcenter-Mitarbeiter, verdienen im Durchschnitt mehr als 99% weniger als der CEO. Die Kluft zu den Fahrerinnen und Fahrern ist noch größer. Ist die Arbeit von Herrn Khosrowshahi wirklich 100.000, 200.000, 300.000 Mal mehr wert als die eines Fahrers, der Menschen sicher von A nach B bringt? Wer weiß, vielleicht ist Khosrowshahi davon tatsächlich überzeugt. Markus Filik, Gründer und CEO von Bolt, betont auf der Firmenwebseite, wie hart er für den Erfolg seines Unternehmens gearbeitet hat. Entscheidend geholfen hat bestimmt auch das Geld seiner Eltern, das er sich für sein Startup leihen konnte. In der Gründungsphase arbeitete er Tag und Nacht. Das Schwierigste war jedoch, Fahrer für den Fahrdienst zu finden. Nach der Schule verbrachte Markus seine Abende damit, Fahrer an lokalen Taxiständen davon zu überzeugen, sich seiner App anzuschließen, so die Firmenerzählung. Aber viele besaßen nicht einmal ein Smartphone. Naja, so kann es aussehen, wenn große Visionen auf Realität treffen. Heute erwirtschaftet Bolt einen Jahresumsatz von knapp 2 Milliarden Euro und hat sich laut der Investmentagentur Invest in Estonia zu einem der größten Unternehmen Europas entwickelt. Felix selbst, Jahrgang 1993, wurde mit Hilfe von Fundraising zum dritten Milliardär Estlands. Während an der Unternehmensspitze Millionen und Milliarden sprudeln, stellt sich die Frage, wie geht es den Fahrerinnen und Fahrern auf Zürichs Straßen und anderswo? Was wird getan, um dem Preiszerfall ein Ende zu setzen und die Arbeitsbedingungen auf ein menschenwürdiges Niveau zu heben? Zürich.ch hat nachgefragt und sich auch bei FahrerInnen direkt erkundigt. Jenny Baghezzi ist bei uns zu Gast. Dominik hat mit ihr gesprochen.
Jenny Baghezzi, Anfang dieses Monats hat man eine Aussage lesen können vom Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, Roland A. Müller, der, ich glaube, im Rahmen einer Kommissionsanhörung, was ja eigentlich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist, aber da gesagt hat, seiner Meinung nach sei es doch nicht Aufgabe der Arbeitgeber, Löhne zu zahlen, die fürs Leben reichen. Es gibt ja schließlich die Sozialhilfe, das hat für einiges Aufsehen gesorgt. Wenn man da jetzt das auf Uber umlegt, heißt das, Uber ist so eine Vorzeigefirma für ihn oder können die Uber-Fahrer von ihren Löhnen leben?
Nein, viele können das tatsächlich nicht. FahrerInnen bei Uber und Bolt, die verdienen oft so wenig, dass sie zwei Jobs brauchen oder tatsächlich eben auf die Sozialhilfe angewiesen sind. Und laut der Gewerkschaft Unia ist das bei jeder zweiten Person der Fall. Der Stundenlohn liegt auch laut der Unia bei nur etwa 12 Franken. Und ein Fahrer hat mir sogar vorgerechnet, dass das mit allen Abzügen wie Fahrzeugkosten, Versicherungen, Steuern, Plattformgebühren, dass ich noch knapp 5 Franken in der Stunde verdiene. Also doch ziemlich wenig.
Wir kommen vielleicht noch dazu, was das für Folgen hat. Aber vielleicht am Anfang kannst du generell sagen, wie sind denn so die Bedingungen, unter denen Uber-Fahrerinnen arbeiten müssen, Plattformen, wie funktioniert das?
Also die Arbeitsbedingungen, die sind ziemlich prekär und belastend. Also die FahrerInnen, die müssen sehr viele Stunden arbeiten, um überhaupt einen gewissen Mindestumsatz zu erzielen. Und die sind dann eben über diese Plattform angestellt und diese Fahrpreise, die werden auch von diesen Plattformen festgelegt. Das heißt, die haben eine Provision. Bei Uber ist das zum Beispiel so 25% des Fahrpreises plus minus. Und nach Abzug aller Kosten bleibt dann eben kaum etwas übrig. Das Problem ist dann eben auch, dass Sozialversicherungsbeiträge vielfach nicht bezahlt werden, obwohl das eigentlich gesetzlich vorgeschrieben wäre. Darum sind viele FahrerInnen bei mehreren Plattformen gleichzeitig aktiv, um überhaupt genug Aufträge zu bekommen. Weil diese Aufträge gehen dann über die Plattformen rein und werden dann an die FahrerInnen verteilt.
Heißt denn das, die müssen zum Teil, wenn sie mit dem Auskommen von Uber ihr Leben bestreiten wollen, müssen sie dann maximal Arbeitszeiten überschreiten oder irgendwie den Arbeitsschutz den eigenen umgehen, damit das überhaupt irgendwie klappt?
Tatsächlich haben mir Fahrer erzählt, dass das durchaus vorkommt, also dass gewisse Uber- oder Bolt-FahrerInnen diese gesetzliche Lenk- und Ruhezeiten von etwa 9 Stunden Lenkzeiten umgehen würden und den Fahrtenschreiber auf Privatfahrt stellen würden, um dann trotzdem beruflich oder gewerblich weiterfahren zu können, um so überhaupt ein existenzsicherndes Einkommen erzielen zu können.
Aber das können Sie machen, Sie können es auf Privat stellen und trotzdem kriegen Sie dann Aufträge von der App, oder wie ist das?
Genau, weil das ist nicht miteinander verbunden.
Sozialversicherungsbeiträge werden kaum bezahlt. Die FahrerInnen müssen fürs Fahrzeug sorgen und da auch noch Kosten übernehmen. Das heißt, sie tragen viele Kosten selbstständig. Uber sieht ja auch seine FahrerInnen als selbstständig Beschäftigte. Andererseits werden die Fahrten von der App zugeteilt. Über die Preise gibt es gewisse Regelungen. Können die FahrerInnen da überhaupt ihre Angebote selbst bestimmen? Kann man die ernsthaft als selbstständig bezeichnen?
Auf dem Papier können sie die Preise schon selbst anpassen zumindest. Das heißt, bei Uber können FahrerInnen den Preis um 10-20% über dem Basispreis anheben. Praktisch funktioniert es aber nicht wirklich, wie mir einer der Fahrer erzählt hat, weil sobald jemand natürlich die höheren Preise verlangt, dann bekommt er weniger oder gar keine Aufträge mehr, weil andere bieten das natürlich zu dem günstigeren Preis an. Und wer zu oft abgelehnt wird, der wird dann von der Plattform abgestraft und rutscht im Ranking ab, sodass er dann am Ende vielleicht ganz gesperrt wird.
Aber heißt das, die App weiß, welche Preise die verlangen und teilt dementsprechend zu? Oder sind das Rückmeldungen von KundInnen, die die dann bekommen und darauf reagieren?
Also die App hat laut einem Fahrer einen Algorithmus, der natürlich misst, wie oft, dass man eine Fahrt abgelehnt hat oder wie oft, dass man eine Fahrt abgelehnt bekommen hat, je nachdem halt, wie hoch das der Preis ist.
Ist noch in Bezug auf dieses selbstständige Ja oder Nein. Es gibt ja, ich glaube, sogar 2 Bundesgerichtsurteile, wo drin steht, dass die Uber-Fahrerinnen als Angestellte zu betrachten sein und dass Uber eben Sozialbeiträge ausrichten muss. Uber sieht das anders und macht das eben offenbar auch nicht. Warum? Wie sehen Sie das anders? Wie begründen Sie das? Und wie geht es dann in diesem Konflikt weiter? Kann man da Druck aufsetzen, dass Sie dieses Bundesgerichtsurteil umsetzen müssen?
Uber-FahrerInnen sind eigentlich unselbstständig, das bestätigt sogar die SVA Zürich. Uber argumentiert, dass man das Geschäftsmodell inzwischen angepasst habe und viele FahrerInnen über Personalverleiher anstellen würde. Das heißt, sie wären somit selbstständig.
Aber ich meine, heißt denn das, wenn es so ein Bundesgerichtsurteil gibt und dann sagt Uber, ja, aber seit diesen Zeiten, auf die sich dieses Urteil bezieht, haben wir die Bedingungen geändert, kann das endlos so weitergehen?
Ja, das ist natürlich auch in den Händen der Politik, die eigentlich mal ein bisschen ein strengeres Gesetz erheben müssten, damit es tatsächlich durchgesetzt werden kann. Zum Beispiel in Genf ist ihnen das gelungen, da musste Uber für die letzten paar Jahre tatsächlich die Sozialversicherungsbeiträge an die FahrerInnen zurückzahlen, weil dort die Regelung einfach viel, viel strikter ist als in Zürich.
Seit Uber 2013 in die Schweiz kam, beschäftigen sich Gerichte auf kantonaler und Bundesebene immer und immer wieder mit der immer gleichen Frage. Sind Uber-FahrerInnen als Angestellte zu behandeln? Trotz wegweisendem Bundesgerichtsurteil im Fall Genf ist das letzte Wort noch immer nicht gesprochen. Seit Ubers Markteintritt stehen die Taxipreise unter Druck und die Anstellungsbedingungen des US-Konzerns in der Kritik. Es ist schlichtweg absurd, dass die Situation nach über 10 Jahren noch immer nicht schweizweit geklärt ist. Nun folgt Bolt dem gleichen Playbook. Arbeitsrechtsspezialist Thomas Geiser erklärt im Beobachter, bis zu den Gerichtsentscheiden hat auch Uber gesagt, man sehe sich als Vermittler zwischen Fahrer und Kunden. Dasselbe sagt heute Bolt. Braucht es nun erneut KlägerInnen gegen Bolt, um die bereits bekannten rechtlichen Streitpunkte nochmals durchzufechten? Geiser erklärt, Gerichtsurteile in der Schweiz schaffen immer nur zwischen den am Prozess beteiligten Parteien Recht. Das Urteil gegen Uber hat also keine direkte Wirkung auf Bolt. Nach dieser Aussage ist die Antwort so eindeutig wie ernüchternd. Ja, es wird neue Verfahren brauchen. Gesetzliche Klarheit wäre wohl besser als endloses Prozessieren. Was es wirklich braucht, ist ein schärferes Gesetz als das aktuelle Zürcher Gesetz über den Personentransport mit Taxis und Limousinen, kurz PTLG. Es braucht ein Gesetz, das Fahrerinnen und Fahrer ein für alle Mal und schweizweit als Angestellte definiert und Plattformunternehmen dazu verpflichtet, Arbeitsbedingungen der Branche einzuhalten und Sozialabgaben zu begleichen. unlauterer Wettbewerb soll unterbunden werden. Apropos Wettbewerb, wie sieht dieser Wettbewerb eigentlich konkret aus? Zurück auf die Straßen von Zürich.
Du schreibst ja auch davon, dass sich die Konkurrenz auf dem Fahrdienstsektor erhöht hätte. Wie stark ist denn da die Konkurrenz von Uber zu anderen Anbietern und wie steht da die herkömmliche Taxibranche da?
Also wie viele FahrerInnen tatsächlich unterwegs sind, dazu gibt es keine Zahlen. Seit Bolt letztes Jahr aber in Zürich gestartet ist, liefern sich diese Plattformen einen massiven Preiskampf. Also Bolt lockte am Anfang mit Rabatten von bis zu 50%. Uber musste da natürlich mithalten und konterte ebenfalls mit Rabatten. Und das führte dann zu Preisen, die manchmal sogar unter dem Niveau des öffentlichen Verkehrsmittels waren. Eine Fahrt von unserem Zürich-Büro in Altstetten bis zum Flughafen in Kloten, die kostet auf Bolt mit Rabatt etwas über 11 Franken. Wäre man zu zweit, würde das sogar günstiger kommen als zwei Vollpreisbillets für 14 Franken mit dem ÖV. Und die klassischen Taxis können da natürlich kaum mithalten. Und das ist auch der Grund, warum viele TaxifahrerInnen ebenfalls noch zu den Plattformen wechseln, also eigentlich für beides fahren und für mehrere Anbieter gleichzeitig fahren. Und es war natürlich auch dasselbe, als Uber im Mai 2014 in Zürich gestartet sind. Also da kam natürlich dann auch die Taxibranche unter Druck. Jetzt ist es wie das Gleiche mit Bolt, einfach kommt Uber neu unter Druck. Also es ist so eine Endlosschlaufe.
Also richtig verstanden, also es gibt schon den Preis, der von Uber selbst, von der App festgesetzt wird. Und dann würde es theoretisch den Fahrern freistellen, mehr zu verlangen.
Genau, aber nur zwischen diesen 10-20% mehr. Und um natürlich die Kunden an sich zu binden oder die Kunden zu behalten, bieten Bolt und Uber eben beide immer wieder solche In-Apps-Rabatte an, wo man zum Teil die Fahrten, auch wenn man jetzt nicht Neukunde ist, nochmal 50% günstiger erhält.
Und das geht dann auch voll zulasten der Fahrer, wenn die Firma sich denkt, ah, da bieten wir mal einen Rabatt an?
Genau, ja, das geht zulasten der FahrerInnen.
Gut, hört sich nach einem tollen Job an. Jetzt ist aber so, du schreibst drüber, es gibt noch weitere neue Entwicklungen, gerade im Kanton Zürich, der offenbar lascher geregelt ist als andere Schweizer Kantone. Worum geht's denn da genau?
Eigentlich wurde vergangenes Jahr das Zürcher Personentransportgesetz in Kraft gesetzt. Das heißt, dass LimousinenfahrerInnen, also solche von Uber und Bolt und anderen Anbietern, die müssen eine Plakette und eine Registrierung haben, aber nur, wenn sie tatsächlich ihren Wohnsitz im Kanton Zürich haben. Und FahrerInnen aus anderen Kantonen, die sind davon ausgenommen. Und diese fahren eigentlich ohne jegliche Kontrolle. Und das erhöht natürlich den Druck auf die lokalen FahrerInnen, weil die werden ja kontrolliert und die müssen eine Registrierungspflicht haben und die müssen ihre Lenk- und Ruhezeiten einhalten. Und das verschärft die Konkurrenz natürlich zusätzlich.
Und wenn du sagst, die werden kontrolliert, von wem werden die kontrolliert?
Zuständig dafür ist die kantonale Fachstelle für gewerbsmäßige Personenförderung. Sie führt das Register über die FahrerInnen, sie stellt auch die Plaketten aus und auf der Straße ist dann die Kontrolle bei der Polizei und dem Straßenverkehrsamt. Wie mir aber auch mehrere Fahrer bestätigt haben, finden diese Kontrollen ziemlich selten statt, weil es halt auch so viele FahrerInnen gibt. Und ein Fahrer sagte mir, er sei in 6 Jahren ein einziges Mal kontrolliert worden. Die Polizei dementiert das, die sagt, die Kontrollen finden sehr regelmäßig und häufig statt. Das weiß man jetzt nicht genau.
Das weiß man nicht genau und es ist ja schon auch so, dass es vielleicht ja gar nicht unbedingt zu den Aufgaben der Polizei gehören muss, zu kontrollieren, ob irgendeine Privatfirma da auch halbwegs anständig sich gegenüber den eigenen FahrerInnen verhält.
Ich habe das Gefühl, dass sich viele verschiedene Behörden nicht wirklich dafür verantwortlich fühlen und das ist wahrscheinlich auch das Problem.
Ja, du hast jetzt schon gesagt, in Bezug auf Sozialversicherungsbeiträge scheint es in anderen Kantonen strenger zuzugehen als in Zürich. Wie ist denn das in Bezug auf diese Regelung mit den Fahrern, die woanders ihren Wohnsitz haben? Und wie begründet denn Zürich das, dass es für FahrerInnen aus anderen Kantonen keine Plakette und keine Kontrollen braucht?
Die offizielle Begründung vom Amt für Mobilität lautet, die Innovation sollte man nicht bremsen. Und man wolle die Mobilitätsform nicht durch übermäßige Regulierung behindern, sondern den Wettbewerb eigentlich offen halten und den administrativen Aufwand reduzieren. Ist natürlich fragwürdig, ob das jetzt tatsächlich besser ist für die PlattformfahrerInnen in Zürich oder nicht.
Vielleicht ja nicht, denn es hat sich ein Verein gegründet in Zürich, der Verein Zürcher Plattformfahrer, VZP. Also erste Frage, warum müssen denn die einen Verein gründen? Du hast ja vorher schon von der UNIA gesprochen. Sind die Plattformfahrerinnen nicht gewerkschaftlich organisiert?
Viele von ihnen sind tatsächlich nicht gewerkschaftlich organisiert, wie mir auch mehrere Fahrer bestätigt haben. Viele fürchten zum Beispiel die Sanktionen. Sie wissen gar nicht, an wen sie sich wenden können oder haben schlicht keine Zeit. Und der Verein VZP, der wurde jetzt spezifisch für diese PlattformfahrerInnen gegründet. Es gibt natürlich andere Vereine wie für die TaxifahrerInnen, aber jetzt für diese PlattformfahrerInnen gibt es eigentlich offiziell, ist das jetzt der erste. Sie wollten das auch sehr niederschwellig behalten, also man bezahlt 5 Franken im Monat und dann ist man Mitglied. Sie möchten so natürlich auch klare politische Forderungen stellen.
Und den Verein gibt es ja noch nicht lange. Hatten der jetzt am Anfang guten Zulauf gehabt von Plattformfahrerinnen? Und was sind genau die Ziele von dem Verein? Also sprechen die jetzt explizit gegen diese kantonalen Regelungen aus oder haben sie noch weitergehende Ziele?
Ja, sie sind tatsächlich gegen diese kantonalen Regelungen. Also sie wollen, dass man das verschärft, also dass man bessere Kontrollmechanismen hat, dass man für alle FahrerInnen in Zürich eine Registrierungspflicht hat, unabhängig des Kantons, dass man auch Zugangsbeschränkungen hat, weil offenbar müssen FahrerInnen aus anderen Kantonen weder Sprach- noch Ortskenntnisse haben. Dann fordert der VZP noch verbindliche Mindestpreise pro Kilometer und Minute und natürlich die soziale Absicherung. Und so wollen sie natürlich die Arbeitsbedingungen verbessern und die Plattformarbeit rechtlich besser absichern.
Die FahrerInnen, die sich in diesem Verein organisieren, die sehen das auch anders als Uber, nämlich dass sie nicht selbstständig sind, sondern dass sie eigentlich ein Angestelltenverhältnis haben.
Ja, also natürlich, viele wünschen sich mehr Sicherheit und faire Bedingungen. Und das heißt, sie würden eine Anstellung mit Sozialleistungen einer Selbstständigkeit vorziehen. Und die Plattformen behaupten eben, wie du gesagt hast, das Gegenteil. Aber die Realität zeigt, dass diese aktuelle Selbstständigkeit oft nur auf dem Papier existiert.
Ja, ist auch interessant dann zu beobachten, weil Uber ja selbst behauptet, die FahrerInnen wären selber lieber selbstständig, weil sie dann, was weiß ich denn, das Gefühl von mehr Freiheit hätten. Aber möglicherweise merkt man auch diesen Verein ja dann, dass das vielleicht gar nicht so ist. Jetzt ist ja so, ich, alter misstrauischer Sack, denkt man natürlich sofort, könnte es nicht sein, dass wenn Uber weiß, der und der Fahrer, die und die Fahrerin sind diesem Verein beigetreten, die da politische Forderungen erheben, dass denen dann auch weniger Fahrten zugeteilt werden. Hast du von solchen Fällen schon gehört oder gibt es diese Befürchtung bei dem Verein?
Ich habe jetzt tatsächlich noch nicht von einem solchen Fall gehört. Vielleicht auch deswegen, weil der Verein ja eigentlich erst seit Anfang Juni überhaupt offiziell existiert. Ich finde es schwer, mir vorzustellen, ob Uber dann tatsächlich auch Zugriff auf diese Daten hat, ob jetzt die FahrerInnen bei diesem Verein mit dabei sind oder nicht. Man weiß es aber halt nicht, weil dieser Algorithmus ist natürlich sehr intransparent.
Wie viele Mitglieder hat denn der Verein jetzt, den es erst seit Anfang Juni anscheinend gibt?
Offenbar sind es um die 50 Mitglieder. Die akquirieren aber halt laufend eigentlich auch schon während der Arbeit. Also das heißt, sie selbst nehmen dann auch Uber, wenn sie irgendwie von A nach B kommen müssen. Und so können sie natürlich immer wieder neue Mitglieder dazugewinnen.
Und wie siehst du denn das? Ist denn das ein Schritt, der erfolgversprechend ist? Glaubst du, dieser Verein könnte stark genug sein, um Druck aufzubauen, damit die Arbeitsbedingungen bei Uber und anderen verbessert werden?
Das ist natürlich offen, aber ich denke, dass der Verein ein erster wichtiger Schritt ist, eben neben dem Taxiverband und der UNIA, weil er gibt diesen Fahrern eine Stimme. Das heißt, sie sehen, dass sie nicht alleine sind mit diesem Problem. Wenn es denn natürlich gelingt, viele FahrerInnen zu organisieren und gemeinsam Forderungen zu stellen, dann kann der Druck auf die Plattform vielleicht sogar etwas bringen.
Wie schaut es denn da aus in der Politik? Gibt es da keine Vorstöße, um da griffigere Gesetze voranzubringen?
Zurzeit sind keine neuen Vorstöße geplant, soviel ich weiß, aber die Uber-FahrerInnen, eben die organisieren sich jetzt zum einen mit diesem Verein und zum anderen weiß ich von einem Fahrer, der letzte oder vorletzte Woche gerade bei einer Versammlung von einer sehr linken politischen Partei, also bei der Alternativen Liste, mit dabei war, einfach aus dem Grund, weil er sich jetzt aktiv einbringen möchte, weil seiner Meinung nach das noch zu wenig getan wird.
Es regt sich Widerstand. Die Taxisektion Zürich fordert eine Gesetzesrevision des PTLG, des Gesetzes über den Personentransport mit Taxis und Limousinen, bezüglich der Regelung von außerkantonalen FahrerInnen noch vor Ende 2025. Anfang Juni haben PlattformarbeiterInnen vor der Internationalen Arbeitsorganisation ILO in Genf eine Protestaktion organisiert. Ihre Forderung: eine griffige ILO-Konvention für mehr Schutz und globale Standards für die Plattformarbeit. Derweil versenkte der Nationalrat, wenn auch nur knapp, einen Vorstoß von GLP-Präsident Jürg Grossen. Grossen wollte im Interesse von Uber und Co. die Scheinselbstständigkeit legalisieren. Die Allianz gegen den Vorstoß von Grossen war breit abgestützt. Die Uni schreibt, denn auch vernünftige Arbeitgeber oder auch nur solche, die rechnen, sehen, sogenannte Plattformunternehmen setzen seit Jahren auf systematische Schwarzarbeit, indem sie ihre Beschäftigten als selbstständig arbeiten lassen. Das bedeutet, dass die Arbeitenden weder bei den Sozialversicherungen angemeldet sind, noch über eine Unfallversicherung verfügen oder branchenübliche Löhne erhalten. Das bedrängt auch Firmen, die sich an die Regeln halten müssen, nicht nur in der Taxi- und Logistikbranche. Plattformunternehmen wie Uber, Bolt und Co. maximieren ihre Gewinne, indem sie arbeitsrechtliche Bestimmungen und Sozialversicherungspflichten missachten. Oder, wie es eine Führungskraft laut den Uber-Files einmal pointiert ausgedrückt hat, wir sind einfach total illegal. Hörkombinat Politik.
Es kombinierten Elvira Isenring und Dominik Dussek.